die Persis, Fars, Pars in der mittelalterlichen Aussprache. Fars ist eine Provinz bei Shiraz. Das ist das Kernland sozusagen. Der Name Iran ist ja auch vom Vater des letzten Schah wieder eingeführt worden, offiziell. Bezieht sich eben auf den historischen Titel, der jahrhundertelang sozusagen schlafend war nach der islamischen Eroberung und dann ab der Mongolenzeit wieder für den Staatsnamen verwendet wird. Also das Gesamtstaat heißt eben Iran und Persien, es ist ein bisschen so, wie man bei Istanbul und Konstantinopel sagt, das war dann eher die veraltete Aussprache und man kannte in Europa Irans nicht so gut, die sind sich eine Abkürzung aus einem mittelpersischen Wort Bumi-Orionam, also Land der Arier.
Erläutert Walter Posch, eine begriffliche Unterscheidung. Posch ist tätig an der Landesverteidigungsakademie des österreichischen Bundesheeres. Er ist tätig am Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement. Der aus Hall in Tirol stammende war Reserveoffizier und ist studierter Orientalist, Experte für Turkologie und Islamkunde. Dissertiert hat er im Fach Iranistik. Posch spricht sowohl Türkisch als auch Farsi, also die persische Sprache, und ist ausgewiesener Kenner und Experte des Iran. Wir wollen in dieser Sendung ein wenig die Historie des Landes beleuchten, das seit Tagen und immer wieder militärisch im weltweiten Blickpunkt steht. Und Walter Posch gibt dazu den Einblick.
Es hat mehrere Dynastien gegeben. Also Schah ist der Titel für König oder Kaiser. Die letzte Dynastie, die Pahlavis, gelten eigentlich in allen Traditionen. Sie waren wieder eine persische Dynastie, also keine türkische. Seit dem Mittelalter haben wir ja türkische Dynastien, die im Iran herrschen. Von den Timuriden im Osten bis zu den Akoyanlo, Karakoyanlo, den Kizilbash-Herrschaft unter den Safaviden, dann auch die Qajaren und andere Dynastien. Das waren ja alle turksprachige, aserbaidschanisch-turksprachige Dynastien. Pahlavis gelten eigentlich als Emporkömmlinge. Reza Khan hat ja ursprünglich gedacht, als Militärkommandant, dass eine Republik ausruft, aber der Klerus hat gesagt, es sei doch gescheiter mit dem Königreich, weil das einfach von der iranischen Bevölkerung mehr akzeptiert werden würde. Und dann hat er sich eben neu installiert als König, als Shahan Shah Iran, den Vorgänger, den Ahmad Shah, abgesetzt. Gleichwohl, weil die Qajaren ja nicht nur eine Dynastie, sondern auch ein Stamm waren, sind sehr viele wichtige Familienangehörige der Vorgängerdynastie bis in die 70er Jahre wichtig geblieben und Nachfahren gibt es heute. Es gibt sogar einige Thronprätendenten, die sagen, ja, die Pahlavis waren ja Usurpatoren, die noch im Iran leben. Also sind sehr weit verzweigte Familien.
Die iranische Geschichte der vergangenen 100 Jahre ist einerseits geprägt von dem Wunsch, sich der westlichen Moderne zu öffnen, andererseits von dem Bedürfnis, religiöse Traditionen zu bewahren. Zur Dynastie der Pahlavi führt Walter Posch aus.
Die Modernisierung unter Reza Khan war für die Bevölkerung zum Teil sehr dramatisch. Sie war vielleicht notwendig, aber sie war sehr dramatisch. Man muss dazu wissen, dass das noch eine sehr, sehr traditionelle Gesellschaft war. Die Städte waren eigentlich alle noch mit Erdwällen umgeben, sogar Teheran hatte noch Stadttore. Also es war da von der Gesellschaftsstruktur sehr mittelalterlich. Und trotzdem haben die Iraner eine unglaubliche politische und intellektuelle Dynamik entwickelt. 1905 haben sie schon ein Parlament erzwungen und der Parlamentarismus ist auch nie weggegangen, auch in der härtesten Zeit unter Reza Khan, also unter dem ersten Pahlavi. Der wurde gestürzt von den Briten und Sowjets, die einmarschiert sind. Man hat einen Vorwand gesucht und behauptet, er hätte zu viele deutsche Agenten und er hätte zu große Sympathien für die Nazis. Er war sicherlich deutschfreundlich, aber einfach vor dem Hintergrund, dass Deutschland keine territorialen Ansprüche hat. Die deutschen Agenten und die deutsche Community im Iran war jetzt auch nicht so groß. Nichtsdestotrotz ist er abgesetzt worden und man hat den jungen Mohammad Reza, seinen ältesten Sohn, eingesetzt, der am Anfang nur eine Marionette war. Der sich auch kaum durchsetzen konnte, aber nicht nur eine Marionette der Briten und der Engländer. Er war keine Marionette der mächtigen Fürstenfamilien. Also die Fürstenfamilien in den verschiedenen Provinzen haben oft sehr autonom noch geherrscht. Und er war vor allem auch eine Marionette des Generalstabs. Also tüchtige Generalstabschefs haben ihn entweder väterlich unter ihren Schutz genommen oder ihn ganz bewusst ignoriert.
Erdöl war schon damals ein Gut, mit dem wirtschaftliches Interesse am Iran entstand.
Und die Erdölverträge sind als Knebelverträge von der Bevölkerung empfunden worden. Dazu muss man wissen, dass im Ende des 19. Jahrhunderts der Iran einen unglaublich demütigenden Vertrag mit den Briten unterzeichnet hat, wo inklusive der Nationalbank alles Ausländern gehört hat. Wer diesen Punkt der Demütigung nicht versteht, versteht den Iran nicht und versteht sein Verhalten nicht. Außerdem, die Besatzung durch die Sowjets und die Briten war keine freundliche. Man hat das iranische Territorium gebraucht, um Waffen und Nachschub und vor allem Fahrzeuge in die Sowjetunion zu bringen, also vor allem amerikanische Produktion, und hat die Souveränität Irans eigentlich sehr, sehr eingeschränkt gesehen. Der Iran musste die Hälfte seiner Armee auflösen, und die Art, wie sich die Besatzungstruppen aufgeführt haben, das wird in den normalen historischen Werken gerne ignoriert, aber wenn Sie die iranischen Memoiren und die iranischen Quellen anschauen, da war das nicht nur demütigend, sondern auch brutal in dem Sinne, dass eben die Bodenschätze und die vor allem Getreide und Lebensmittel requiriert worden sind. In allen Memoiren der einfacheren Leute oder auch des Klerus zum Teil, liest man sehr viel über den Hunger und das Elend der damaligen Zeit. Das hat natürlich die Generation, die da aufgewachsen ist, die damals jugendlich waren, haben gesehen, Ausländer sind hier und bestehlen uns und wir sind hungrig. Das ist also auch etwas, was ganz tief war, und das war dann die Frage, wie man damit umgeht. Die Sowjets konnten geschickter damit umgehen, weil sie sehr stark über die Kommunisten ihr Image reparieren konnten. Die Briten konnten sich hauptsächlich auf aristokratische Familien, die Wirtschaftsinteressen mit den Briten hatten, abstützen. Die dritte Gruppe, die sogenannten Melyun, die zum Teil auf die Agitation von deutschen Agenten zurückging, die hatten ja auf Deutschland gehofft und gehofft, dass die Deutschen die Russen und die Briten besiegen und sie dann eine Ruhe haben im Iran. Und diese Gruppe wurde in Massen verhaftet, 1944. Und erst nach Kriegsende wieder freigelassen. Die spielten aber dann eine wichtige Rolle. Ich nenne nur zwei Namen. Ayatollah Khashoggi, der in den 50er Jahren eine ganz zentrale Rolle gespielt hat, als Politiker und Parlamentspräsident dann. Und General Zahedi, der Freund des ersten Schah war und dann auch Premierminister geworden ist. Der wichtige Punkt war eigentlich, wie brutal die politischen Auseinandersetzungen waren. Die politischen Parteien waren oft auf Clan-Basis und man hat sich Pistoleros und Schlägertrupps aus dem Lumpenproletariat geleistet. Eine dieser Gruppen war anders als alle anderen. Sie war mehr religiös indoktriniert oder hat es zumindest so vorgegeben. Und diese Gruppe hieß Fedayane Islam, die Glaubenskämpfer für den Islam, und die haben zentrale Rollen aufgenommen. Zum einen hat es eine aggressive nationalistische Säkularisierungsbewegung gegeben, die bis zur Verbrennung von Büchern gegangen ist, die gesagt hat, wir müssen eine neue Ethik, wir brauchen mehr Ethik und keinen Islam, weil der Islam ist noch obskur. Und schlimmer gemacht hat es, dass dieser Protagonist wohl namens Sayyed Ahmad Khasravi ein ehemaliger Kleriker war und mit den wichtigsten Klerikern eigentlich sehr gut bekannt war. Und der hat gesagt, wir müssen aus dem schiitischen Islam sehr viel wegräumen. Und dieses Wegräumen aus dem schiitischen Islam von der heiligen Verehrung bis zur Mystik und so weiter, haben auch andere vertreten, die allerdings dem klerikalen Gewande treu geblieben sind.
Shahreza Pahlavi scheitert an dem Versuch, die Dominanz Großbritanniens und der Sowjetunion zu brechen und während des Zweiten Weltkriegs die Neutralität des Landes zu bewahren. 1941 marschieren die zwei Großmächte in den Iran ein. Sie zwingen Reza Khan zur Abdankung und machen seinen Sohn Mohammad Reza zum Herrscher über den Iran. Der neue Schah, der die Unterstützung der Westmächte hat, besonders der USA und Großbritanniens, gerät Anfang der 1950er Jahre in Konflikt mit dem frei gewählten Premier des Landes, Mohammad Mossadegh. Der iranische Premier führt eine nationalliberale Koalition an mit dem Ziel, die anglo-iranische Ölgesellschaft zu verstaatlichen, die unter der Vorherrschaft der Briten steht. Iran-Experte Walter Posch von der Landesverteidigungsakademie mit Details.
In all diesen Punkten sieht man, dass es nicht nur, dass es nicht reicht, es auf islamischen Fundamentalismus und Radikalismus zu reduzieren, sondern dass da auch massive Spannungen in den Eliten waren. Zum Beispiel der spätere Premierminister Mossadegh hat General Rasmara abgrundtief gehasst, der wiederum mit den Kommunisten geliebäugelt hat, und der Schah hat den Generalstabschef gehasst, der dann als nicht nur Generalstabschef geblieben ist, sondern auch Premierminister, Verteidigungsminister und den Geheimdienst hat er auch noch geführt. Also da war es klar, dass der Gegendruck kommen wird, und nichts ist da praktischer als eine Gruppe von Fanatikern, von denen man nicht genau weiß, wer die Hintermänner sind. Bei Hashir war es ähnlich, da war es die antiroyalistische Gruppe, die gesamten anderen Parteien, die gesagt haben, tut's doch was, dass der verschwindet, und siehe da, es hat den Mord gegeben. Nach diesen Morden Mitte der 50er Jahre ist es dann weitergegangen, sie haben dann Stellvertreter von Mossadegh erschießen wollen und so. Die ganzen Spannungen innerhalb der Eliten, des Militärs, der Geheimdienste, ambitionierte Generäle, haben sich dann noch einmal entladen mit amerikanischer Involvierung ab dem Zeitpunkt, wo der Aristokrat Mohammad Mossadegh, der ebenfalls den Oberbefehl über die Armee und das Recht über das Einsetzen des Generalstabschefs und des Geheimdienstleiters und der auch noch einen neuen Geheimdienst gegründet hat, nämlich SAVAK, unter Kontrolle des Premierministers, also den Schah wirklich nur zur symbolischen Figur reduziert hat. Dieser ist dann gestürzt worden, das war die berühmte Mossadegh-Affäre. Ursprünglich war er ja auch einer, der gegen die Kommunisten war. Mit seinem Sturz hat er in letzter Minute noch versucht, einen Deal mit den Kommunisten zu machen, und dann war es zu spät. Und dann hat es eigentlich auch dieses Narrative, die wir heute haben, über Mossadegh, das war der CIA-Putsch. Wenn man sich die Quellen genauer anschaut, dann fällt doch auf, dass die Spannungen innerhalb des Irans viel größer waren und dass die CIA und die Briten oft nicht wirklich informiert waren, wie die Machtverhältnisse im Land wirklich waren. Man hat sich sicherlich von der hohen Generalität rückversichert, aber was es da an Abgründen sich aufgetan haben von Leuten, die sich gegenseitig verraten haben, das war sehr inneriranisch.
1953 flieht der Schah ins Ausland, kehrt aber wieder in den Iran zurück, nachdem Mossadegh mit Unterstützung der USA durch das iranische Militär abgesetzt wird. Die Abhängigkeit vom Westen steigt aber weiter.
Die Person des Schahs ist insoweit interessant, dass er von einem großen Idealismus getrieben worden ist. Er hat wirklich versucht, vor allem in seiner Jugend, Reformen einzuleiten, ohne jetzt mit der islamischen Tradition zu brechen. Es gibt ein wichtiges Gespräch, das einen relativ jungen Kleriker damals sehr irritiert hat, nämlich Ruhollah Khomeini, zwischen dem Schah und Großayatollah Borucherdi. Und der Schah hat sich dann auch dafür eingesetzt, beziehungsweise hatte die Leute im Hofdienst, die haben das dann in Najaf und in Karbala und überall dort, wo der hohe Klerus sitzt, auch klar gemacht, dass das durchaus ein Kandidat wäre, mit dem der Kaiser könnte. Dadurch wurde Großayatollah Borucherdi zum absolut obersten schiitischen Ayatollah. Das heißt, die Schiiten haben eine Art Quasi-Papst, und das war eben dieser Großayatollah Borucherdi, der unglaublich wichtig ist für die Schia, auch für die Modernisierung. Der hat die Ausbildung modernisiert, also für die Theologieausbildung, Pädagogik, Englisch und so weiter, sind in die Fächer Kanon dazugekommen. Predigerausbildung, also schiitische Prediger sind gute Rhetoren. Das geht alles auf Borucherdi zurück.
In den Folgejahren bis 1962 kommt es aufgrund US-amerikanischen Drucks zu halbherzigen Demokratisierungsversuchen. Letztlich steigt der Schah zum Alleinherrscher auf und modernisiert den Iran in seinem Sinne, was im Wesentlichen eine Angleichung an den Westen bedeutet, das heißt an Europa und die USA. Von diesem Zeitpunkt an spricht Mohammad Reza von der Weißen Revolution, wenn er sein Entwicklungsprogramm meint, unter anderem eine letztlich misslungene Landreform. Gegen diese Reformpläne, die zunächst von der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt worden waren, kommt es Mitte 1963 zu schweren Unruhen, die brutal niedergeschlagen werden. Iran-Experte Posch von der Landesverteidigungsakademie des Bundesheers erläutert.
Hätte der Schleros quasi wirklich systematisch und mehr Widerstand geleistet gegen das Reformprojekt Anfang der 60er Jahre, gegen die sogenannten Weißen Reformen, dann wäre es wahrscheinlich auch total gescheitert. Aber man hat sich als Schleros gesehen, macht das ja nicht gegen uns, weil in den kleinsten Weilern und Dörfern ist es ein Mollah, der lesen und schreiben kann. Wenn ihr das mit unserer Hilfe macht, dann kriegen wir das ganz gut hin. Aber da schaut dann drauf bestanden, man will eben eine neue Technokraten- und Bildungsschicht aufbauen. Und die Warnung von Schleros war, und ist auch eigentlich klar, dass wie viele Kommunisten da dabei sein werden, weil die Sowjets eben sehr erfolgreich in den 50er Jahren und in den 60er Jahren an den Universitäten und Bildungseinrichtungen aktiv waren. Was dann dazugekommen ist, war, dass der Schah noch einmal die Zügel anziehen musste aus Eigenschutz. Wir müssen uns jetzt vorstellen, da waren diese Attentate, da war sogar ein Attentat auf ihn und dann kommt Ende der 50er, 58 glaube ich, und dann probiert das noch einmal 61, zum Putschversuch von General Karani, wahrscheinlich tatsächlich nur aus dem Grund, weil er Chef des neuen Geheimdienstes SAVAK werden wollte. Und das wäre General, ist aber dann die Temur Bakhtiyar geworden, der dann auch einen Putschversuch gemacht hat. Man muss sich also das vorstellen, was das für einen Entscheidungsträger bedeutet, für einen Souverän bedeutet, die wichtigste Institution, die Armee mit gut ausgesuchten Offizieren, ist putschbereit dauernd. Und das zu einer Zeit, wo es rund um den Iran herum nur geputscht wird. Im Irak, in Syrien, in Ägypten, in der Türkei beginnt ab 60 die Putschzeit. Man muss sich das vorstellen und ich würde sagen, eine der großen Leistungen des Schah, wenn nicht die größte und die auch, die am meisten Energie gekostet hat, war, dass es ihm gelungen ist, dem iranischen Volk Putsche, vollkommene Putsche zu ersparen. Weil nach einem Putsch beginnen die Säuberungen. Er hat also quasi den General noch immer stark klar gemacht, wenn jemand hart durchgreift, dann bin ich das und nicht ein anderer. Damit hat er sich auch verwundbar gemacht. Er hat die Verantwortung übernommen.
Während des Kalten Kriegs geht es den USA darum, den Iran als Außenposten gegen den Kommunismus in die westliche Hemisphäre einzubinden. Gestützt auf den Ölreichtum und die Petrodollars des Landes vergrößert und modernisiert der Schah mit Hilfe der USA seine Streitkräfte und fördert die Industrialisierung des Landes. Innenpolitisch setzte der Schah auf die Gleichberechtigung der Geschlechter, führt das Frauenwahlrecht und ein liberaleres Scheidungsrecht ein. Die Verwestlichung des Landes geht zunehmend zulasten des Klerus. Die öffentliche Religiosität im Land wird zurückgedrängt, was viele gläubige Iraner und den Klerus brüskiert. Mohammad Reza Pahlavi entfernt sich zunehmend von der eigenen Bevölkerung und den Verhältnissen im Land. Zusammen mit einem Hofstaat lebt er in einer Luxuswelt, die märchenhafte Züge annimmt. Der Ölreichtum des Landes und der wirtschaftliche Aufschwung kommen nur wenigen Iranern zugute. Auch verhindert der Schah jegliche demokratische Mitbestimmung und Meinungsäußerung im Iran, sodass sich sogar die westlich gesinnten Iraner gegen ihn stellen. Religiöse Opposition bleibt die einzige Form von Widerstand, die im Iran möglich ist. Und während der Schah die politische Macht innehat, kontrollieren die Bazarhändler wesentliche Teile der Wirtschaft.
Der Bazar hat auch, die gesamte Teheraner Südstadt hat auch eine Besonderheit, die es in allen traditionellen Städten Irans gibt, eine Art von halbkriminellen Milieu, Straßenraudis, die nicht besonders fromm sind, aber gläubig, die wissen, dass sie Sünder sind, die dann auch ganz sagen, naja, wir brechen ein und stehlen, aber halt auch nicht im Ramadan oder im Monat Muharram, die bei den ganzen schiitischen Prozessionen mitmachen. Der Klerus hat seine liebe Not mit ihnen, aber sagt, naja, fromm sind es dann auch irgendwie. Jeder kennt diese Typen, oft Straßengangster, die aber dann zu Wohlstand kommen und es irgendwie schaffen. Im Bazar aber ist die Hauptmacht bei den Gilden und bei den religiösen Traditionsvereinen und diese Vereine politisieren sich. Also sie sagen, es reicht uns nicht mehr, nur herzugehen und, sagen wir, die Prozessionen vorzubereiten, wir wollen auch politisch mitreden. Und da taucht einer auf. Um 60 stirbt Borucherdi, die Nachfolgeregelung wird unklar. Es wird dann ein irakischer Ayatollah, Groß-Ayatollah, aber da brodelt es in Rom und einer will mehr. Und das ist Khomeini. Und Khomeini gelingt etwas. Khomeini wird jetzt nicht in die höchste Kategorie des Klerus automatisch aufgenommen. Er ist sehr anerkannt. Er hat Unterrichtsverbot bekommen von Borrocerdi, weil Borrocerdi sagt, hör auf mit der Mystik. Khomeini ist Mystiker und Philosoph. Der Vorwurf gegen ihn lautet, zu viel von der griechischen Mystik und Philosophie hier reingepackt zu haben in den Islam. Der ist freigesetzt. Er setzt sich also mit der Volksgläubigkeit auseinander und hat dann auch das Brotberuf und die Fächer, die unterrichten, und übernimmt dann islamisches Recht und so weiter. Und hat dadurch das Zeug, als Rechtsgelehrter anerkannt zu werden. Und der setzt auf diese quasi lumpenproletarischen Unterschicht in den Bazars, die zwar volksfromm ist, aber nicht wirklich besonders fromm und nicht besonders sittenstreng. Die akzeptiert er als Anhänger. Die akzeptieren ihn, weil er politischer ist. Er traut sich, gegen den Schah auszusprechen. Er polemisiert. Er hat keine Angst.
Bis 1963 unterrichtet Khomeini islamisches Recht in Qom. Im selben Jahr ruft er zum Widerstand gegen die Weiße Revolution, unter anderem die Landreform und das Frauenwahlrecht des Schahs, auf. Im März 1963, anlässlich des Todestages des sechsten Imams, predigt Khomeini in Qom: Erhebt euch zu Revolution, Dschihad und Reform, denn wir wollen nicht unter der Herrschaft der Verbrecher leben. Es ist unser würdig, dem Vorbild unserer Propheten und unserer Imame zu folgen, auf dass sie unsere Fürsprecher am Tag des Gerichts sein mögen. Khomeini wird zunächst festgenommen, dann aber wieder freigelassen. 3 Monate später hält er am Ashura-Tag eine Rede gegen den Tyrannen unserer Zeit, wie er sagt, jeder weiß, dass er den Schah meint. Der Aufruf Khomeinis und seine Verhaftung führen zu gewalttätigen Demonstrationen. Direkt nach den Unruhen soll ein Gerichtsverfahren gegen Khomeini eröffnet werden, das auf ein Todesurteil hinausläuft. 2 Ayatollahs versammeln sich daraufhin in der Tiraner Abd al-Asim-Moschee und rufen Khomeini zum Imam, zum Ayatollah aus. Eine Aktion, die ihn vor dem Todesurteil bewahren soll, da der Titel Ayatollah eine Art ungeschriebene Immunität beinhaltet. Khomeini steht bis April 1964 unter Hausarrest und hat nach offiziellen Angaben mit den Behörden eine Vereinbarung getroffen, nicht mehr die Interessen und Sicherheit des Landes zu gefährden. Nach einer Rede Khomeinis im Oktober 1964 gegen die Anwendung des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen auf US-amerikanische Militärberater, einer weiteren Brandrede, endet die Geduld des Schahs. Am 4. November 1964 wird Khomeini verhaftet und mit einer Militärmaschine in die Türkei in die Verbannung geflogen. An seinem Aufenthaltsort Bursa in der Türkei ist Khomeini jede Tätigkeit als Geistlicher untersagt. Khomeini wendet sich daraufhin in einem persönlich gehaltenen Schreiben an den Schah und bittet ihn, ihm die Fortsetzung seiner Lehrtätigkeit in Najaf zu gestatten. Im Oktober 1965 wird Khomeini die Übersiedlung in den Irak erlaubt, wo er sich zuerst in Bagdad, dann in Najaf, einem heiligen Ort der Schiiten, niederlässt. Khomeini kann sich dort relativ frei bewegen und seine Studien und seine Lehrtätigkeit wieder aufnehmen. Mitte Jänner 1979 muss der Schah fluchtartig das Land verlassen. Der einst im Ausland hoch angesehene Monarch findet zunächst kein Land, das ihm und seiner Familie Zuflucht gewährt. Ägypten erklärt sich schließlich bereit, die Pahlavis aufzunehmen. Am 1. Februar 1979 kehrt Ruhollah Mousavi Khomeini aus seinem Pariser Exil in den Iran zurück. Begeistert wird er von den Massen am Flughafen von Teheran empfangen. Als religiöse Autorität, als Ayatollah, führt er die islamische Revolution an, die den Iran fundamental verändert. In den 1980er Jahren werden viele Oppositionelle getötet. Außenpolitisch ist der Iran isoliert. Gerade auch in der arabischen Welt hat der Iran viele Feinde. Per Verfassung erhält der religiöse Führer weitreichende Befugnisse, unter anderem bestimmt er die Richtlinien der Außenpolitik. Er nennt die Armeeführung, die Leiter der einflussreichen Revolutionsgarden, die Mitglieder des Wächterrats. Dieser, der mit geistlichen und weltlichen Juristen besetzt ist, überwacht unter anderem die Übereinstimmung der vom Parlament verabschiedeten Gesetze mit dem Islam. Mit dem Inkrafttreten der neuen Verfassung ist die Islamische Republik im Dezember 1979 Wirklichkeit. Mit dem Waffenstillstand zwischen dem Iran und Irak im Juli 1988 nach dem Krieg sowie dem Tod Khomeinis im Juni 1989 beginnt eine Phase entideologisierter Auseinandersetzung um drängende politische und sozioökonomische Probleme. Danach wird vor fast 37 Jahren der iranische Revolutionsführer Ali Khamenei an der Spitze des Landes stehen. Die meisten der rund 90 Millionen Iranerinnen und Iraner haben nie einen anderen Staatschef erlebt als den Ayatollah. In der Nacht zum vergangenen Sonntag bestätigten die Staatsmedien, Khamenei ist tot. Der 86-Jährige kommt bei einem der Luftangriffe ums Leben, die US-Amerikaner und Israelis seit Samstag gegen die politischen und militärischen Machtzentralen des Iran fliegen. Khamenei hatte als Staatspräsident nach der Islamischen Revolution die Umwandlung des Iran in einen Gottesstaat rigide vorangetrieben. Er forderte Steinigungen und Auspeitschungen gemäß der Scharia und die Verdrängung der Frauen aus dem öffentlichen Leben. Und damit wieder zum Iran-Experten Walter Bosch von der Landesverteidigungsakademie und zur Frage, ob der Iran ein Gottesstaat ist.
Überhaupt nicht. Also das Konzept von Gottesstaat ist die Civitas Dei Augustinus. Und das Konzept existiert nicht. Es gibt keine Daula Allah im Islam. Was sie sagen ist, dass die Gesetze der Scharia und das Kirchenrecht, der Fiqh, durchgesetzt werden, was im Iran bis heute nicht wirklich gelungen ist. Es heißt Islamische Republik und es ist eine Islamische Republik. Schauen wir uns einmal die Kontinuitäten an, das Ganze von den Institutionen. Natürlich sind viele Pahlavi-Institutionen gegangen, aber die staatlichen Institutionen sind alle geblieben. Einzig der Geheimdienst wurde als Ministerium neu organisiert, reorganisiert, zum Teil auch mit dem alten Personal. Die Revolutionsgarden wurden gegründet, aber halt selbst hier sehen wir eine Parallelität in unter Anführungszeichen zum Vorgängerregime, nämlich die kaiserliche Garde hat fast ein Drittel des Verteidigungsbudgets in Anspruch genommen, die besten Panzer gehabt, eine, zum Teil andere Uniformen und war auch bewusst für die inneren Unruhen und für die innere Sicherheit eingesetzt. Und bei den Revolutionsgarden war die Gründung ein bisschen eine andere. Diese ganzen islamistischen Gruppen, die es gegeben hat, die bewaffnet waren, wurden vereint und hat gesagt, ihr seid jetzt Gardisten, dass man sie unter eine Befehlskette bekommt. Und dann sind sie auch mit dem Schutz des Führungspersonals und so weiter betraut worden. Also wir sehen Parallelitäten.
Ausgerechnet der Iran gilt heute als eine der säkularsten Gesellschaften in der islamischen Welt. Gerade einmal 40% bezeichneten sich 2021 in einer westlichen Studie als gläubige Muslime. Nur 15% befürworteten die Todesstrafe auf Basis der Scharia, während das Regime jedes Jahr hunderte Menschen hinrichten lässt. Angesichts des am Samstag gestarteten Militärschlags der USA und Israels auf Ziele im Iran wächst die Sorge um die Lage der dort lebenden religiösen Minderheiten. Die kleine, historisch verwurzelte christliche Gemeinschaft in der Islamischen Republik steht in dem stark repressiven Umfeld unter Druck. Von den rund 90 Millionen Einwohnern Irans gehören nur wenige Hunderttausend dem Christentum an. Die älteste und größte Gruppe bilden die rund 150.000 Armenier, deren Zentrum in der Stadt Isfahan liegt. Hinzu kommen an die 30.000 assyrische Christen sowie etwa 24.000 chaldäische und lateinische und einige wenige orthodoxe. Die Gesamtzahl wird von Menschenrechtsorganisationen dennoch mit bis zu 800.000 angegeben. Grund ist, dass neben den anerkannten Christen viele weitere in Untergrundgemeinden leben, die sich aus früheren Muslimen zusammensetzen, die laut den Berichten meist zum evangelikalen oder pfingstkirchlichen Christentum übergetreten sind. Ein am 25. Februar veröffentlichter Bericht mit dem Titel Scapegoats der Organisationen Open Doors, Artikel 18 Christian Solidarity Worldwide und Middle East Concern dokumentiert eine deutliche Verschärfung im Jahr 2025. Demnach hat sich die Zahl der Festnahmen von Christen wegen religiöser Aktivitäten mehr als verdoppelt. 57 Gläubige verbüßten Haft, Exil oder Zwangsarbeit gegenüber 25 im Jahr davor. Obwohl 73 Christen verurteilt wurden, weniger als zuvor, stieg deren Gesamtstrafausmaß auf 280 Jahre Haft. Mindestens 11 Betroffene erhielten Strafen von 10 Jahren oder mehr. Insbesondere nach dem 12-tägigen Krieg mit Israel im Juni 2025 seien Christen verstärkt als Sicherheitsrisiko dargestellt worden. Zugleich haben sich Christen an den zu Jahresbeginn 2026 gestarteten landesweiten Protesten beteiligt. Nach Angaben der Organisationen wurden mindestens 19 Christen bei den Unruhen getötet. Menschenrechtler fordern die bedingungslose Freilassung inhaftierter Christen, die Wiederöffnung geschlossener Kirchen und die Möglichkeit, Gottesdienste in persischer Sprache ohne Angst vor Verhaftung zu feiern. Dennoch berichten viele Gemeinden von wachsender Verunsicherung, insbesondere in den Phasen außenpolitischer Eskalation. Beobachter befürchten eine weitere Verschärfung angesichts der aktuellen Militärschläge gegen den Iran.